Morgen. Vielen Dank für das passende Lied, das uns in dieses Thema eingestimmt hat. Das Thema heute lautet der Seemann, der Samen und unser Herz. Wenn wir diesen Bibeltext lesen, den Thorsten gelesen hat, erkennen wir hier ein Gleichnis, das wir wohl schon aus der Sonntagsschule kennen. Und vieles erklärt sich auch schon von alleine. Was kann man wohl aus dieser Geschichte noch dazu lernen? Aber wir wissen, Gottes Wort ist dynamisch und besitzt die Fähigkeit, uns immer wieder aufs Neue herauszufordern. Und möge Gott uns auch heute ansprechen durch sein Wort, damit wir etwas für den Alltag mitnehmen können. Im Moment befinden wir uns in der Zeit, wo der Ackerbau im Chaco auf Hochtouren läuft. Die verschiedene Saat wurde ausgestreut, teils unter optimalen, teils unter schwierigen Bedingungen. Auch sind die Wachstumsbedingungen sehr unterschiedlich. Während es auf einigen Stellen passend geregnet hat und die anstehende Ernte vielversprechend aussieht, hat es auf anderen Stellen zu wenig oder zu spät geregnet und vielleicht fällt die Ernte da nicht so aus, wie wir es erhofft haben. Hier und da werden Bauerntage organisiert und es findet ein reger Austausch statt, um sich gegenseitig zu beraten und zu helfen. Aber in einem Punkt sind sich die meisten Bauern einig. Wir können uns noch so bemühen, jedoch wenn es nicht passend regnet, ist alle Arbeit umsonst. In anderen Worten, wir sind von Gottes Segen abhängig. In der heutigen Botschaft geht es ähnlich wie auf einem Bauerntag auch um Aussaat, Bodenvorbereitung, Wachstumsbedingungen und Ernte, jedoch im geistlichen Sinne. Wir möchten eine Bodenprobe unseres Herzens machen, um zu analysieren, ob die Keimbedingungen gegeben sind oder ob unser Ackerboden zu fest und undurchlässig ist. Viele Prinzipien aus der Natur können wir auch auf unser geistliches Leben übertragen. Und wohl deshalb hat Jesus dieses Gleichnis erzählt. Aus dem gelesenen Bibeltext können wir drei Hauptelemente herauslesen, die wir im Einzelnen etwas näher betrachten möchten. Zunächst haben wir den Seemann. Ohne ihn läuft nichts. Würde er nicht seine Arbeit machen, wäre der beste Boden und die besten Wetterbedingungen, brächten sie nichts. Der Seemann tritt zur allerersten Erscheinung und das ist Jesus selbst. Er ist derjenige, der das Kommen des Reiches Gottes verkündigt und die gute Saat aussät. Seit Jesu Himmelfahrt sind es seine Jünger, die bis zum heutigen Tag diese Arbeit mit Hilfe des Heiligen Geistes machen. Wie streut der Seemann den Samen aus? In den Versen 2 bis 9 lesen wir, dass er großzügig aussät. Anders als in der heutigen Zeit, wo man teils mit computerüberwachten Seemaschinen die Reihen und Abstände so exakt wie möglich zu machen versucht, wurden die Körner hier quasi verschwenderisch ausgestreut. In der damaligen Zeit waren die Ackerfelder nicht so exakt bemessen wie heute, sondern befanden sich mitten im Gelände, wo es ganz natürlich war, dass auch mal ein Weg querfeldein durch das Ackerfeld lief, die Disteln und Dornen neben dem Feld waren, sowie auch die Steine. Da passierte es schon mal, dass nicht alle Samenkörner den vorbereiteten Boden trafen. Der geistlichen Elite, in der die damals lebte, gefiel es nicht so sehr, dass Jesus mit einfachen Worten sich unter das Volk mischte. Die Juden bevorzugten ebenfalls, die Pflanzen exakt in Reih und Glied zu pflanzen, indem sie strenge Regeln und Vorstellungen vom Glauben hatten und dieses so an die jüngere Generation weitergaben. Jesus hatte ganz andere Vorstellungen und Herangehensweisen Und dies missfiel ihnen gänzlich. Das war am Ende auch der Grund seiner Kreuzigung. Hier stellt sich die Frage, wie unsere Herangehensweise ist, wenn wir an die Aussaat des Wortes Gottes denken. Sind wir auch so wie dieser Pflanzer, der exakt versucht, die Pflanzen in Reihe und Glied zu pflanzen, damit auch ja keine Pflanze aus der Reihe tanzt? Oder sind wir bereit, großzügig auszusehen, dass der Heilige Geist viel Freiraum hat, um zu wirken? Wie sieht so eine großzügige Aussaat im praktischen Leben aus? Es ist die Erkenntnis, dass das Wort Gottes auch im Alltag ausgelebt werden darf und auch verkündigt werden darf. Und wir tun uns, und mich eingeschlossen, oft schwer im Alltag von Jesus zu reden, andere Leute zu evangelisieren und die frohe Botschaft weiterzugeben. Aber sie ist bis heute noch die effektivste Methode, um Leute zur Umkehr zu bewegen. Genauso wie die Mund-zu-Mund-Werbung die günstigste und effektivste Werbung für ein Unternehmen ist. Hier stellt sich die Frage, gehören wir zu den ferngesteuerten oder computergesteuerten Seemaschinen oder sind wir auch so, dass wir großzügig ausstreuen? Das zweite Element ist der Samen, der ausgestreut wird. Dieses ist das Wort Gottes, das die Rettungsbotschaft weitergibt. Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir ihn kennenlernen können. Es ist das göttlich inspirierte Wort und nicht eines von Menschen erdachte Wort. Dieses Wort an sich hat Kraft. So lesen wir in Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wenn wir uns ein Samenkorn betrachten, beinhaltet es alle Informationen, die es braucht, damit die Pflanze keimen und wachsen kann. Der Same steht für die Eigenschaft des Reiches Gottes hier auf Erden. Es ist schon da, aber es ist wie das Innenleben dieses Samenkorns, das zunächst noch nicht sichtbar wird, aber erst nach der Keimung zum Vorschein tritt. Und so wird auch Gottes Reich eines Tages keimen und wird für alle sichtbar werden. Schließlich kommen wir zum dritten Element dieser Geschichte, dem Ackerboden. Der Seemann hat seine Arbeit treu getan und ausgestreut. Der Same ist gut und vollwertig mit einer Keimfähigkeit von 100%. Nun liegt es daran, welchen Boden er vorfindet. Und der Boden repräsentiert unser Herz. Wenn man das Gleichnis liest, fällt auf, dass Jesus das Gleichnis einem breiten Publikum in zusammengefasster Form erzählt. Statt die Bedeutung zu erklären, fügt er nur noch zum Schluss hinzu, wer Ohren hat zu hören, der höre. Warum lässt Jesus die Leute ohne eine Erklärung zurück? Wenn man den Text weiterliest, sehen wir, dass nicht einmal seine Jünger das Gleichnis verstanden haben. Denn sie fragen in Vers 10, was bedeuten deine Gleichnisse? In seiner Antwort bezieht sich Jesus auf eine Prophezeiung aus Jesaja, indem er in den Versen 11 bis 12 sagt, Euch hat Gott seinen geheimnisvollen Plan erkennen lassen, nachdem er schon begonnen hat, seine Herrschaft in der Welt aufzurichten. Aber die Außenstehenden erfahren von alledem nur in Gleichnissen. Es heißt ja, sie sollen hinsehen, so viel sie wollen, doch nichts erkennen. Sie sollen zuhören, so viel sie wollen, und doch nichts verstehen, damit sie nicht zu Gott umkehren und ihre Schuld und Gott ihnen ihre Schuld vergibt. Warum wurde den Jüngern die Auslegung offenbart und der Menschenmasse nicht? Dieses ist eines der Bibelstellen, worüber viel diskutiert wird, und das ist ein wichtiger Vers für die Befürworter der Prädestinationslehre. Andersrum kann man sagen, dass die Jünger Jesu Nachfolger waren und den innigsten Wunsch hatten, Gottes Reich kennenzulernen. Und dies gilt auch noch heute. Wenn unsere Herzen nicht bereit sind, die Botschaft des Evangeliums aufzunehmen, werden wir die Worte zwar hören, doch unsere Herzen bleiben verstockt. Erst wenn wir bereit sind, den Heiligen Geist Raum in unserem Herzen zu geben, kann Gottes Wort wirken. Und nach dieser Aussage beschreibt Jesus die vier Herzenszustände, auf die das Evangelium treffen kann. Zunächst spricht er von dem Samen, der auf den Weg fiel. Manchmal fallen die Worte auf den Weg. So ist das bei den Menschen, die die Botschaft zwar hören, aber dann kommt sofort der Satan und nimmt weg, was in ihr Herz gesät wurde. Ein Weg hat die Eigenschaft, dass er hart ist. Wie wird ein Weg hart? Indem er so gut wie möglich hart getreten oder hart gefahren wird. Je kompakter die Straße, desto besser hält sie schwierigen Bedingungen stand, seien es Wetterbedingungen oder schwere Belastungen. Wie wichtig ein fester Weg ist, kennen wir hier im Chaco nur zu gut. Wenn er nicht hart genug ist, bricht er früher oder später auf den schwachen Stellen ein. Unsere Ruta Trans-Chaco ist ein permanentes Beispiel dafür. Jesus spricht hier von einem harten Weg im übertragenen Sinne. Auch das menschliche Herz kann so hart oder gar noch härter sein als die stabilste Autobahn. Viele Menschen haben mit der Zeit ihr Herz so verhärtet, dass nichts mehr eindringen kann, um es zu verändern. Für viele ist ein verhärtetes Herz ein Schutzmechanismus, um nicht erneut verletzt zu werden. Bei einigen hat es sich im Laufe des Lebens entwickelt, andere haben es bewusst so gesteuert, dass ihr Herz verhärtet wurde. Wäre die Ruta Trans-Chaco so hart wie unser Herz ohne Gott, bräuchte sie wohl niemals frisch asphaltiert werden. Ein verhärtetes Herz schützt vielleicht für den Moment, richtet aber mehr Schaden an, als es bringt. Es hindert uns daran, gebrochen vor Gott auf die Knie zu fallen, um uns von Gott verändern zu lassen. Die Botschaft prallt an unserem Herzen ab und lässt keine Veränderung zu. Ein Samenkorn auf einem trockenen, harten Weg kann nicht keimen. Satan kommt wie der Vogel und pickt dieses Samenkorn weg. Jedoch Gott will uns ein neues Herz geben, wie es in Hesekiel 36, Vers 26 sagt. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Sind wir bereit, dieses versteinerte Herz aufzugeben, damit Gottes Botschaft in uns Fuß fassen kann? Der zweite Boden, der erwähnt wird, ist der steinige Boden. Bei anderen ist es wie beim Samen, der auf felsigen Grund fällt. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sogleich mit Freuden an. Aber sie kann keine Wurzeln schlagen, weil diese Leute unbeständig sind. Wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeit geraten und verfolgt werden, werden die sogleich an ihr Wirre. Hier folgt eine ähnliche Situation wie im ersten Beispiel, mit dem kleinen Unterschied, dass anfänglich der Wille da war, jedoch dieses nicht lange hält und die Wurzeln nicht tief in den Boden eindringen können. Das Evangelium wird zwar aufgenommen, jedoch die anfängliche Begeisterung hält nicht lange an. Der Glaube ist wie ein Strohfeuer, das einmal hochbrennt, sich jedoch nur in einen Haufen Asche verwandelt. Es sind die Menschen, die Fans von Jesus sind, solange es ihnen gut geht. Gehen sie jedoch durch schwierige Situationen und werden auf die Probe gestellt, lassen sie ab. Es ist wie ein Star, der viele Fans um sich schart, solange er Erfolg hat. Jedoch geht er durch schwierige Situationen, fallen die Fans ab, wie die Fliegen. Und so ähnlich ist das Jesus auch ergangen. Als er einmal etwas sagte, was den Nachfolgern oder die Leute, die ihm hinterherliefen, nicht ein Ohrenschmaus war, verließen sie ihn, dass er sogar seinen Jüngern fragte, ob sie ihn auch verlassen wollten. Oberflächlichkeit bringt die Gefahr mit sich, früher oder später vom Glauben abzufallen. Manchmal geht es uns so mit dem Glauben und wir sehen es wie einen Besuch in einem Shoppingcenter. Wir spazieren durch die Galerien und suchen uns die angenehmen und schönen Dinge aus, trinken einen schönen Kaffee und genießen den Aufenthalt. Es ist nichts Schlechtes daran, den Glauben zu genießen. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass jeder Tag wie ein Besuch in einem Shopping ist. Der Glaube ist eher wie ein Trainingslager, wo wir auf den Ernstfall vorbereitet werden und wo wir oft durch schwierige Situationen geführt werden, die uns für das Leben vorbereiten. Haben wir den Mut, diese Steine von unserem Ackerboden aufzusammeln, damit die Wurzeln tief gehen können? Die Disteln und Dornen. Als drittes wird das ängstliche bzw. zwiespältige Herz erwähnt. Wieder bei anderen ist es wie beim Samen, der in das Dorngestrüpp fällt. Sie hören zwar die Botschaft, aber sie verlieren sich in ihren Alltagssorgen, lassen sich vom Reichtum verführen und leben nur noch ihre Wünsche. Dadurch wird die Botschaft erstickt und bleibt wirkungslos. In diesem Beispiel werden zwei Gruppen erwähnt. Zunächst sind da die Personen, die das Wort Gottes zwar aufnehmen, aber ihr Vertrauen nicht 100% auf Gott setzen und sich von ihren Alltagssorgen einholen lassen. Es ist menschlich, sich Sorgen zu machen. Aber Sorgen sind nicht gleich Sorgen. In der deutschen Sprache kommt der Unterschied nicht so gut rüber wie im Spanischen. Hier unterscheidet man zwischen ocupar und preocupar. Ocupar bedeutet, sich um Dinge zu sorgen, die gemacht werden müssen. Eine Mutter sorgt sich darum, dass ihre Kinder rechtzeitig für die Schule fertig sind, das Pausenbrot vorbereitet und auch alle Hausaufgaben gemacht wurden und kontrolliert jedes auch noch nach. Man sorgt sich um die alltäglichen Abläufe, worauf man selbst einen entscheidenden Einfluss hat. Anders ist es bei dem Begriff preocupar. Hier macht man sich, wie das Wort schon sagt, über Dinge Sorgen, die noch nicht eingetroffen sind und worauf wir keinen Einfluss haben. Aber wir kennen es von uns, dass besonders diese Sorgen, wo wir keinen Einfluss drauf haben, uns den Schlaf rauben. Uns geht es wie Petrus. Als er auf Jesus schaute, konnte er auf dem Wasser gehen. Als er jedoch zur Seite schaute und die hohen Wellen auf sich zukommen sah, verlor er den Fokus auf Jesus und begann zu sinken. Und so geht es uns auch. Wenn wir unseren Fokus auf Jesus verlieren, werden uns die Sorgen einholen und wir werden sinken. Weiter spricht es hier von anderen Dingen im Leben, die uns verführen können. Und ohne weiter ins Detail einzugehen, wissen wir es, wie viele Ablenkungen im Leben uns davon abhalten können, uns um das Reich Gottes zu kümmern, weil wir so beschäftigt sind. Sei es Karriere, Arbeit oder sonstige Sachen, die wir im Alltag bestreiten. Vieles von diesem Konkurrenzwuchs in unserem Acker kann daran hindern, dass die Pflanzen sich entwickeln können. Und wir müssen immer wieder mal mit der Desmalezadora durch, um dieses Unkraut zu bekämpfen. Als viertes und letztes wird das aufnahmebereite Herz erwähnt. Bei anderen schließlich ist es wie beim Samen, der auf guten Boden fällt. Sie hören die Botschaft, nehmen sie an und bringen Frucht. Manche 30-fach, andere 60-fach und andere 100-fach. Persönlich bin ich froh darüber, dass dieser vierte Boden zum Schluss erwähnt wird. Dieses gibt uns Mut, dass noch Hoffnung für uns besteht. Wenn es nur die ersten drei Böden gäbe, würde niemand von uns die Chance haben, durch das Evangelium gerettet zu werden. Wie sieht so ein aufnahmebereites Herz aus? Es sind die Leute, die das Wort hören, in ihrem Herzen bewahren und es in die Tat umsetzen. Diese Leute sind keinesfalls Superhelden, die es besser können als andere, sondern diejenigen, die vor Gott auf die Knie fallen, ihre Sündhaftigkeit erkennen und bekennen und sich Gott anvertrauen, Für diese Leute ist das Reich Gottes offen. Welches ist ein entscheidender Unterschied zwischen den ersten drei Böden und dem guten Ackerboden? Die ersten drei Böden sind naturbelassen. Sie wurden nicht speziell für die Aussaat vorbereitet. Sie haben keine Säuberung von Unkraut und Steinen hinter sich. Sie wurden nicht nivelliert und schon gar nicht erst gepflügt. Dieses ist auch der Urzustand unseres Herzens. Nur der gute Ackerboden hat eine bewusste Vorbereitung bekommen. Die Steine wurden eingesammelt und vom Acker getragen. Das Unkraut wurde entfernt und der Boden wurde gelockert. Nun hat der Samen die Voraussetzung, sich zu entfalten, um 30 bis 100-fach Frucht zu bringen. Unser Herz ist ähnlich. Ohne eine bewusste Vorbereitung können die Samenkörner nicht keimen. Mit Hilfe des Heiligen Geistes muss unser Herz gelockert werden, damit es wirken kann. Wo hat sich Gott unser Herz gegenüber Gott und den Mitmenschen verhärtet? Wo ist Vergebung notwendig, um diese harte Schicht durchzubrechen? Weiter müssen diese Steine aus unserem Herzen entfernt werden, die uns daran hindern, dass die junge Pflanze tief eindringen kann. Wir stehen in der Versuchung, den Glauben oberflächlich auszuleben. Aber ein oberflächlicher Glaube bleibt statisch und nicht dynamisch und hellhörig auf das Reden Gottes. Als drittes muss das Unkraut aus unserem Herzen entfernt werden. Dieses ist nicht eine Arbeit, die mit einem einzigen Mal erledigt ist. Wir müssen ständig mit der Krauthacke ran. Unkraut vergeht nicht. Das kennen wir schon zu gut. So geht es auch mit der Sünde. Hier heißt es, dran zu bleiben, um den Ackerboden sauber zu halten. Wenn wir dieses für eine Zeit lang vernachlässigen, kann das Unkraut ganz schön hochwachsen. Da reicht dann bald keine Krauthacke mehr aus, sondern man muss mit einer Motorsäge ran, um den ganzen Behim und Tejit aus unserem Ackerboden zu entfernen. Wenn wir unseren Ackerboden bzw. unser Herz vorbereiten und es bewusst sauber halten, kann das Wort Gottes eindringen und wachsen und somit viel Frucht bringen. Und wir können damit ein Segen für unsere Mitmenschen sein. Gott möge uns durch seinen Heiligen Geist auf diese drei Elemente aufmerksam machen, wie Härte, Oberflächlichkeit und das Fehlen von Vertrauen und der Zwiespältigkeit, damit wir im Glauben wachsen. Ich komme zum Schluss. Jesus ist der Seemann und wir sind seine Jünger, die dazu aufgefordert sind, das Gleiche zu machen, nämlich großzügig zu säen. Mit dieser Saat brauchen wir nicht sparsam umgehen, weil hierauf steht kein Aussaatkredit. Der Same ist das reine Wort Gottes. Es hat die Kraft in sich, um zu wirken. Es allein genügt, um zu keimen und um zu wachsen, um es somit Frucht zu geben. Je reiner der Samen, desto besser. Er braucht nur die günstigen Bedingungen und das Wachstum ist möglich. Der Ackerboden ist unser Herz. Es ist anfällig für Härte, Oberflächlichkeit und Zwiespältigkeit. Hier heißt es, den Ackerboden bewusst zu bearbeiten, damit Gottes Wort in uns Wurzeln schlagen kann und wir im Glauben reifen können. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Gleichnis, das uns so klar vor Augen führt, wie der Herzenszustand ist. Wir sind oft verhärtet. Wir haben Steine in unserem Ackerboden oder Unkraut, das uns daran hindert, dass dein Wort in uns wirken kann. Mache du uns aufmerksam auf diese Härte, auf diese Steine und auf dieses Unkraut, das in uns ist. Und mit deinem Heiligen Geist gib uns die Fähigkeit, dieses auszuräumen, damit wir im Glauben wachsen können, um einst bei dir in der Ewigkeit zu sein. Segne einen jeden Einzelnen und segne auch weiter dieses Wochenende. und den Verlauf dieses Gottesdienstes. Amen.